dann die Atomkatastrophe dort. Hunderttausende Menschen sind umgekommen. Und wenn man an Syrien denkt, auch schon über 100.000 sind umgekommen. Weltweites Entsetzen wurde dadurch ausgelöst. Ich könnte hier so weitermachen. Es ist bei diesen Geschehnissen kein Wunder, dass sich Angst breit macht. In einer Umfrage zur Lage der Nation wurden vor über 10 Jahren, also über 10 Jahren, die gesellschaftlichen Trends veröffentlicht und fast 2/3 der Befragten fühlten sich äußeren Umständen ausgeliefert. Also die sich sie nicht persönlich mehr im Griff hatten. Und jetzt aktuell die Spionageaffäre durch das Internet, wo keiner mehr sicher ist, dass seine persönlichen Daten geschützt sind. Also die Menschen glauben nicht mehr daran, dass sie die Zukunft selbst bestimmen können. Die unkontrollierbaren Selbstmordanschläge sind weltweit eine besondere Bedrohung. Das weiß, kann ja keiner richtig abschätzen. Der Angstforscher Wilfried Panse fasst zusammen, und das ist auch schon über 10 Jahre alt, die Menschen brauchen jetzt starke Führungspersönlichkeiten, die klare Orientierung vermitteln, sowie Sicherheit und Schutz bieten können. Also was in diesem Satz gesagt wird, das können wir sicher alle so sehen und auch bestätigen. Es geht einmal um starke Führungspersönlichkeiten und dann besonders um die eine starke Persönlichkeit, die alles im Griff hat. Also das wünscht man sich natürlich. Und die Suche nach einer starken Führungspersönlichkeit hat die Menschen schon von jeher beschäftigt. Und wir wollen dabei kurz in die jüngere Vergangenheit schauen, um beispielhaft einzelne Persönlichkeiten herauszugreifen, die das Heil den Menschen bringen sollten. Im Bereich der Politik zum Beispiel denke ich an Hitler, den viele als Welterneuerer sahen, der die Weltherrschaft anstrebte und mit seinem 1000-jährigen Reich, das nicht enden sollte, deshalb 1000 Jahre, und mit seinem 1000-jährigen Reich bereits nach 6 Jahren scheiterte. Die Macht von Lenin und Stalin war ebenfalls sehr begrenzt. Der Kommunismus musste nach langer Zeit in den 90er Jahren eine bittere Niederlage einstecken. Auch die heutigen Machthaber Obama und Putin wird sicher keiner unter uns zu den starken Persönlichkeiten zählen, die uns Sicherheit und Schutz bieten könnten. Das Umgekehrte ist vielleicht gerade richtig. Die Unsicherheit und die Verunsicherung wird immer größer. Im Bereich der Religion denke ich vor allen Dingen an die vielen selbsternannten religiösen Heilsbringer nach dem Zweiten Weltkrieg. Also das ist eine ganze Masse, die da aufgetreten sind. Zum Beispiel der Koreaner Moon, der Gründer der Vereinigungskirche, der sich noch heute als Messias und als die letzte Hoffnung für die Menschheit bezeichnet. Oder denken wir an Ronald Hubbard, den Gründer der Scientology-Kirche, der ein System von Psychotechniken entwickelt hat und der die Menschen mit Hilfe eines Elektropsychometers zur völligen Freiheit führen will, wofür die Menschen Unsummen von Geld bezahlen müssen. Und dazu gibt es noch viele selbsternannte Messiasse. Es sind bereits Hunderte, man glaubt's nicht, die allen Ernstes von sich behaupten, die Inkarnation von Jesus Christus zu sein. In dieser Reihe der religiösen Heilsbringer gehören auch Mohammed, Buddha und auch Konfuzius, die als sterbliche Menschen den hohen Ansprüchen einer starken Persönlichkeit absolut nicht gerecht werden können. Also alle genannten Namen und noch viele andere sind aufgrund unserer Erfahrung nicht die Personen, die uns Sicherheit und Schutz und klare Orientierung für die Zukunft geben können. Alle haben früher oder später mit ihren Ideen und Weltverbesserungsvorschlägen Schiffbruch erlitten. Ich beziehe auch besonders Mohammed, bewusst in diese Reihe der Versager ein, weil auch bei ihm Krieg ein legitimes Mittel zur Durchsetzung seiner Ziele ist. Die Suche nach der starken Persönlichkeit ist also noch nicht beendet. Obwohl es schon über 2000 Jahre jetzt bekannt ist, dass die Bibel die Antwort gibt. Die Bibel hat die Antwort. Genau das Gegenteil von Krieg, nämlich die Liebe Gottes, die sich für den anderen einsetzt und das Beste für ihn will, das ist das Programm der Bibel. Gott hat schon längst daran gedacht, dass die Welt eine starke Führungspersönlichkeit braucht. Und er weiß auch, dass kein menschlicher oder kein sterblicher Mensch diese Person sein kann, weil jeder Mensch begrenzt ist und auch wieder enttäuschen würde. Wir brauchen Gott selbst, der die Begrenztheit der menschlichen Natur überwinden kann. Und deshalb fasste Gott nach dem Sündenfall die Initiative für einen genialen Rettungsplan. Und dieser Rettungsplan hat in dem Erscheinen des Messias Jesus Christus auf unserer Erde seine Erfüllung gefunden. Wir haben also einen Retter. Und er hat die Qualitäten, die kein Mensch haben kann. Und deshalb ist er auch in der Lage, uns die Antworten zu geben, die uns vor allen Dingen die Zukunftsangst nimmt. Aber Jesus wird dennoch abgelehnt. Obwohl heute mehr Menschen in Zukunftsangst leben als je zuvor. Jesus lag damals und heute nicht im Trend. Man beachtet ihn überhaupt nicht und tut so, als wenn es ihn gar nicht gäbe. Die Verantwortlichen unserer Nation, ich möchte das einfach mal so ausdrücken, genieren sich sogar, sein Zeichen, das Kreuz in den öffentlichen Gebäuden aufhängen zu lassen. Der Streit um das Kruzifix in den Schulen in Bayern ist uns noch in guter Erinnerung. Biblische Werte, die in unserem Grundgesetz die Pfeiler darstellen, werden mit Füßen getreten. An Plakatwänden und in den Medien wird Jesus Christus offen diffamiert. Also man hat sich an alles schon so gewöhnt. Ich habe das einfach mal ein bisschen aufgearbeitet. Fast keiner regt sich mehr darüber auf. Scharfe Proteste aber gibt es dagegen bei Mohammed-Karikaturen. Im Fernsehen, Kino, Theater wird Jesus oft unwürdig dargestellt. Und an dieser Stelle, da passt die Äußerung der Tochter Billy Grahams, die Sie sicher kennen, es ist ja schon lange her, aber an Aktualität und Bedeutung noch zugenommen hat. Die Anne Graham-Lotz, die im Anschluss an die Ereignisse des 11. September 2001 in New York in einem Fernsehinterview gefragt wurde, wie konnte Gott das alles zulassen? Sie antwortete, ich glaube, dass Gott das alles genauso traurig gemacht hat wie uns. Aber wir haben ihn ja jahrelang aufgefordert, sich aus allem herauszuhalten. Aus unseren Schulen, aus unserer Politik, aus unserem Leben. Und weil ich glaube, dass Gott ein Gentleman ist, hat er sich dann still zurückgezogen. Wie können wir erwarten, dass er uns seinen Segen und seinen Schutz gibt, wenn wir von ihm verlangen, dass er uns in Ruhe lässt? Der König David im Alten Testament kommt uns da zu Hilfe. Er lebte mit einer starken Führungspersönlichkeit. Ich möchte das einmal so ausdrücken. Er hatte Gott in sein Leben einbezogen. Gott war fester Bestandteil dieses Königs. Gott war für ihn eine feste Größe. Im Übrigen, das möchte ich noch dazu sagen, David hat mal gelebt. Es ist eine historische Person, also die Erfahrung mit Gott gemacht hat. Das ist nicht nur eine Annahme. Er hatte Gott in vielen schwierigen Situationen als den Mächtigen erfahren Und er hatte allen Grund, diesem Gott für alle seine Führungen zu danken, zu loben und zu preisen. Psalm 34 ist ein erstaunliches Zeugnis über diesen großen und allmächtigen Gott. Und ich möchte gerade die ersten 10 Verse aus dem Psalm lesen. Ich will den Herrn allezeit preisen, nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Mit Leib und Seele lobe ich ihn. Wer entmutigt ist, soll das hören und sich freuen. Preist mit mir diesen großen Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen bekannt machen. Als ich den Herrn um Hilfe bat, antwortete er mir und befreite mich von meinen Ängsten. Wer zum Herrn aufschaut, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Ich war am Ende, da schrie ich zum Herrn und er hörte mich. Aus aller Bedrängnis hat er mich befreit. Der Engel des Herrn stellt sich schützend vor alle, die Gott ernst nehmen, und bringt sie in Sicherheit. Probiert das aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht alle, die ihr zu ihm gehört. Denn wer ihn ernst nimmt, der muss keinen Mangel leiden. Voller Überzeugung konnte David sagen, ich will den Herrn allezeit preisen, nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Also das sagt ja schon einiges. Und Sie werden jetzt vielleicht sagen, ja, das war damals der König David, aber wer bin ich? Auf diese Frage, da gibt David selbst eine Antwort, wenn er in Vers 9 sagt, probiert es aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Und Luther, der drückt das so aus, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Es ist doch ganz merkwürdig, dass viele Menschen alles Mögliche probieren, um Licht in die unsichere Zukunft zu bekommen. Sie sind sogar bereit, viel Geld auszugeben, wie an der Scientology-Kirche zum Beispiel besonders deutlich wird. Und warum ist das so? Da gibt es natürlich viele Gründe. Einer wäre, der Gott der Bibel ist vielen unbekannt. Vielen ist Jesus der unbekannte Gott, möchte ich sagen. Bei David war das anders. Er wusste etwas von der Realität Gottes. Sein Leben wurde von diesem Gott bestimmt. Täglich machte er Erfahrungen mit ihm. Als junger Mann stellte er sich dem König zur Verfügung. Er wollte es wagen, gegen den Riesen Goliath zu kämpfen, der sich, und so heißt das, über das Heer des lebendigen Gottes lustig machte. Er wollte sich, wie gesagt, zur Verfügung und hat sich zur Verfügung gestellt, obwohl er körperlich gar kein ernstzunehmender Gegner für den Goliath war. Da muss man natürlich sofort fragen, woher nahm sich David eigentlich den Mut? Diese Geschichte kann man natürlich schön lesen, aber wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, woher hat er denn diesen Mut überhaupt her? Und die Antwort gibt er selbst. Da sagt er, der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Das Ergebnis, das wissen wir, das Unmögliche wurde wahr. Also diese Erfahrung mit Gott machte David bereits in seiner Jugend. Und später erwartete er seine Hilfe und Führung auch als König von diesem mächtigen Gott, den er in der Jugend kennengelernt hatte. Und deshalb hat er auch allen Grund, diesen großen Gott zu loben und zu ehren. Ich lese noch einmal die Verse 3 und 4. Mit Leib und Seele lobe ich ihn. Wer entmutigt ist, soll es hören und sich freuen. Preist mit mir diesen großen Herrn, lasst uns gemeinsam seinen Namen bekannt machen. Auch uns geht es nicht anders. Wir können Gott ebenfalls danken für alles Gute. Und da gäbe es ja sehr vieles zu nennen, für Freiheit und Frieden, für Bewahrung in unserem Land, dass Gott das so gut mit uns meint, dass wir so viel genießen können, was anderen in vielen Ländern vorenthalten wird. Vor allen Dingen aber dafür, dass wir zu jeder Zeit bei Gott ein offenes Ohr finden. Zu jeder Zeit ist Gott zur Vergebung bereit. Und David, der wusste auch etwas davon. Er hatte Vergebung seiner großen Schuld erfahren. Er durfte neu beginnen. Das ist bei Gott immer möglich. Man kann immer bei ihm neu anfangen. Und es gibt so viele Gründe, Gott zu loben und ihm zu danken. Ich habe das genannt, Gründe für den Lobpreis. Da geht es nicht nur um den Lobpreis einmal am Sonntag hier bei uns, sondern du kannst jeden Tag dem Herrn Lob bringen. Besonders in den Tagen, in unseren Tagen sollten wir uns daran erinnern, dass Gott von Ängsten befreit. David durfte gerade das erleben. In Vers 5 heißt es hier, als ich den Herrn um Hilfe bat, antwortete er mir und befreite mich von meinen Ängsten. Angst ist ja heute das Thema Nummer 1. Seit dem 11. September 2001 und den Geschehnissen danach hat sich die Angst um ein Vielfaches gesteigert. Die Unsicherheit im Blick auf den Euro und die weltweite Finanzkrise, in die immer mehr Länder hineingezogen werden, die schüren noch weiter das Feuer. Angst kann heute wirklich jeden erfassen. David durfte die Befreiung von Ängsten erfahren, als er sich Gott zuwandte. Also unsere Aufgabe ist eigentlich nur, zu Gott zu gehen. Wir haben oft nicht, weil wir gar nicht bitten, weil wir gar nicht zu ihm gehen. Das wird auch bei jedem von uns so sein, wenn wir Gott in unser Leben einbeziehen, sein Wort ernst nehmen. Er nimmt uns nicht nur die Angst, sondern, das ist der nächste Punkt, Gott schenkt echte Freude. Und jeder Mensch sehnt sich doch nach Freude. Das ist ein menschliches Grundbedürfnis. Wir können diese Freude bei Gott erhalten. Das heißt in Vers 6, wer zum Herrn aufschaut, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Also leichter kann Gott uns das wirklich nicht machen. Aufschauen zu ihm genügt. Also wirklich mit dem Herzen, nicht nur mit den Augen. Ein weiterer Grund zum Dank Gott gegenüber ist, Gott beschützt seine Kinder. Und darüber wird fast jeder Christ aus eigener Erfahrung etwas berichten können. In Vers 8 wurde für viele von uns zur Realität, wo es heißt, der Engel des Herrn stellt sich schützend vor alle, die Gott ernst nehmen und bringt sie in Sicherheit. Und auch David hatte schon in seiner Jugend immer wieder den Schutz Gottes erfahren. Wir können das ja alles gut nachlesen. Er stand als Hirte sehr oft wilden Tieren gegenüber und Gott beschützte ihn. Das sind Erfahrungen, die David mit Gott machte. Und so wurde er fähig, auch später sein Amt als König auszuführen. Solche praktischen Erfahrungen, die ermutigen. Vor allen Dingen ermutigen sie, Gott bekannt zu machen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt hier. Was hindert uns eigentlich, diesen Auftrag in die Praxis umzusetzen? Das war ein besonderer Wunsch von David damals in seiner Zeit. Denn er sagt hier in Vers 4, lasst uns gemeinsam seinen Namen bekannt machen. Er war von diesem Namen beeindruckt. Also das geschah damals vor vielen Jahren. Aber jetzt zu dem Punkt, die Bedeutung des Namens Jesus. Heute wissen wir, dass der Name dieses Gottes, den David so hautnah erfahren hat, im Neuen Testament sein Sohn Jesus Christus ist, der sein Leben für die Sünde der Welt dahingab. Und dieser Name soll bekannt gemacht werden. Und denselben Gedanken, den unterstreicht der Apostel Paulus noch, wenn er über diesen Namen im Brief an die Philipper wie folgt schreibt, Kapitel 2, Vers 9 bis 10, Gott hat Jesus herrlich zu sich erhoben und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Vor Jesus werden sich einmal alle beugen, alle Mächte im Himmel, alle Menschen auf der Erde und alle im Totenreich. Also Jesus wird an dieser Stelle als der wichtigste Name überhaupt beschrieben. Das gilt nicht nur für die Zukunft, sondern schon jetzt in dieser Zeit. Und wir müssen allerdings beachten, dass es nicht allgemein nur um Gott geht, sondern es geht um Jesus, den Herrn der Welt. Also von Gott reden ja viele Leute. Man fragt sich nur, an welchen Gott die glauben, wenn du von Gott redest. Wenn aber der Name Jesus erwähnt wird, das ist ganz interessant, dann scheiden sich die Geister, ne? Wie man so schön sagt. Und jetzt zu dem Thema Bekanntmachung des Namens durch die Gemeinde. Zusammen mit der Gemeinde werden wir aufgerufen, diesen Namen bekannt zu machen. Und David schreibt, lasst uns gemeinsam, so sehe ich das zumindest, seinen Namen bekannt machen, diesen großen Gott, den wir auch im Lobpreis hier besungen haben. Wie soll das aber in diesen Tagen eigentlich geschehen? Jesus gibt uns die Hilfe, wenn er sagt im Johannesevangelium, ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe füreinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also das ist eine andere Qualität von Liebe als nur ein bisschen Mitmenschlichkeit. Diese Liebe kommt nicht aus uns selbst. Das ist eine Liebe, die auch den Feind lieben kann. Uns allen ist klar, dass in dieser Beziehung nur dann Fortschritte gemacht werden können, wenn Jesus mein Leben bestimmt, der mir die Kraft zum richtigen Handeln gibt. Also ich darf mich wirklich auf ihn verlassen. Er gibt mir die Kraft. Ich schaffe das nicht. Wie kann ich den Feind lieben? Aber er hat mir die Möglichkeit gegeben, das zu tun. Im Übrigen möchte ich sagen, wo ich gerade auch einiges da erwähnt habe, der Christ, also wir als Gemeinde sind nicht gegen etwas, gegen eine Religion, gegen einen Religionsstifter oder was weiß ich alles. Wir sind für Jesus. Wir sind nicht gegen jemanden, sondern wir sind für Jesus. Und wir leben aus dieser Kraft, die Jesus uns täglich gibt. Er ist die göttliche Quelle, aus der wir leben. Und da möchte ich mal auf ein Bild hinweisen. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Der Christ nach Gottes Willen, der wird hier so dargestellt, dieser Kreis, der alles umschließt, im Mittelpunkt der Sessel oder das Ich des Menschen, kann man sagen. Im Mittelpunkt Christus, Herr des Lebens, heißt das. Es könnte auch umgekehrt sein, dass er auf dem Stuhl sitzt und das Kreuz daneben, wo er jetzt steht. Aber nein, das Kreuz im Zentrum, Jesus im Mittelpunkt, das ist eigentlich eine Situation, in der wir uns immer wieder befinden. Also der Lebenskreis wird da beschrieben, Auto ist dabei, ein Sparschwein, ein Haus, was weiß ich, alles, was zum Leben so gehört, wird dargestellt. Also wenn Christus wirklich Mittelpunkt deines Lebens ist, also es geht hier um den Christen, der Jesus als Mittelpunkt hat, das muss man praktisch jeden Tag neu ihm immer wieder diese Führung übergeben, damit er uns wirklich leiten kann, dass wir bewusst durch den Tag gehen und am Ende des Tages dann auch danken können für all das, was Gott uns geschenkt hat, was er uns gegeben hat. Also Christus im Zentrum, nicht ich, sonst geht vieles schief. Also ich meine, es geht nicht nur um die Hinwendung zu Jesus, sondern es geht hier um mehr. Es geht um die Bereitschaft, Jesus konsequent nachzufolgen. Die Nachfolge beinhaltet einiges, nicht aus Zwang oder Muss, sondern aus Liebe für das, was Jesus für uns getan hat. Er hat alles gegeben. Und zwar auch dann sollen wir ihm nachfolgen, wenn es durch dunkle Täler geht, wie es in Psalm 23 heißt. Gerade die dunklen Täler, die schwierigen und schweren Zeiten im Leben, lassen uns im Glauben und Vertrauen unserem Herrn gegenüber wachsen und fähig werden, auch andere zu trösten, die in dieselbe Situation kommen. Durch Leiden werden wir zu dem, was wir Jesus Christus als den Mächtigen verkörpern und damit seinen Namen bekannt machen. Die Kraft Gottes soll ja irgendwie sichtbar werden und das geschieht durch seine Gemeinde, an der Jesus arbeitet und an der jeder persönlich natürlich auch an sich arbeiten lassen muss. Und wenn wir wirklich Christus im Mittelpunkt haben unseres Lebens, dann werden wir erleben, dass das die beste Werbung für Jesus ist, bevor wir überhaupt den Mund aufgemacht haben. Und gerade weil es uns so gut geht, müssen wir immer wieder uns bewusst machen, dass dunkle Täler, das heißt Leiden zum Christsein gehören. Die bleiben keinem Gläubigen erspart. Aber es hat ja alles einen Sinn. Auch die Leiden haben einen ganz wesentlichen Sinn. Wir sollen uns deshalb nicht darum drücken, sondern wir dürfen es erfahren, wie Jesus uns in solchen Zeiten seine göttliche Kraft ganz praktisch erleben lässt. Also die göttliche Kraft will ja irgendwie eingesetzt werden. Und die kann sich ja nur in schwierigen Situationen beweisen. Und wir geben Gott damit die Ehre, wenn wir ihm zulassen, diese Kraft in unserem Leben wirksam werden zu lassen, durch den Glauben an ihn, dass wir ihm vertrauen, er macht's, nicht ich. Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Was das Kreuz im Einzelnen bedeutet, das will ich hier nicht auslegen. Das kann sehr verschieden sein, das ist auch bei jedem anders. Aber das Kreuz hat einen ganz wichtigen Zweck. Und keiner wird überfordert. Im Neuen Testament gibt es eine wunderbare Stelle, die uns da hilft. Paulus spricht in 1. Korinther 10, Vers 13. Das, was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht zu euch. Er lässt nicht zu, dass ihr in der Versuchung zugrunde geht. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Also du brauchst keine Angst zu haben, dass du irgendwie untergehst, wenn irgendein Problem kommt. Vertraue dem Herrn, dass er weiß, warum das so ist. Er hat die Antwort und er wird sie dir auch geben. Meistens sieht man das hinterher mal besser als vorher. Vorher kannst du das gar nicht wissen, was das eigentlich für einen Zweck hat. Also Gott hat im Übrigen auch immer das ganze Umfeld von uns im Blick, nicht nur uns selber, der jetzt Leid ertragen muss, sondern auch unser Umfeld. Er will zu dem Umfeld reden. Wie erreicht er dann die Leute eigentlich in unserem Umfeld, wenn die Kraft Gottes ja gar nicht irgendwie sichtbar wird? Also Jesus braucht Menschen, die ganze Sache mit ihm machen und den ganzen Weg der Nachfolge gehen. Also wenn ich Jesus nachfolge, dann folge ich ihm auch durch die Leiden. Christen müssen durch viel Leiden gehen, heißt es. In der Apostelgeschichte spricht Paulus an der Gemeinde zu Derbe. Auch um ins Reich Gottes zu gehen, geht es durch viel Leid. Das Leben solcher Christen wird dann dazu beitragen, die wirklich aus der Kraft Gottes ihr Leben führen, dass der Name bekannt wird, dass der Name Jesus bekannt wird. Menschen werden aufmerksam, wenn Gottes Kraft in Christen sichtbar wird. Die haben schon viel gehört, vielleicht viel zu viel, aber nichts gesehen oder wenig gesehen. Und deshalb müssen wir das die ganze Bibel den Menschen bringen und nicht nur, dass es, wenn ich zu Jesus komme, alles High Life ist und ich nur auf Höhenwegen mein Leben führe. Nein, es geht auch unten durch. Aber Gott gibt mir die Kraft, dass ich überhaupt durchkomme. Das ist doch das Wunderbare. Er gibt mir diese unendliche Kraft, die ich nicht aufbringen kann. Und dazu wissen wir, dass Jesus allein in der Lage ist, uns in die sichere Zukunft zu führen. Er selbst ist ja der Wiederkommende. Er kommt nicht als Heiland mehr, als Retter, sondern als Richter und als Herr. So liegt es an uns, durch unser Leben auf Jesus hinzuweisen. Seine göttliche Kraft soll unser Leben widerspiegeln. Es hört sich alles sehr, sehr, vollkommen an, aber das ist möglich, wenn wir uns die Kraft von Gott schenken lassen. Das schließt natürlich nicht aus, auch die Botschaft durch unser mündliches Zeugnis weiterzugeben, das ist ganz klar. Aber versetzen wir uns einmal in die Lage vieler Menschen, die von dem großen religiösen Angebot enttäuscht worden sind, was ich da vorhin alles aufgezählt habe. Sie haben viel gehört und wollen jetzt sehen, wie Glaube in der Praxis aussieht. Woher sollen denn unsere Mitbürger wissen, wem sie sich wirklich anvertrauen können? Wer überhaupt in der Lage und fähig ist, uns Sicherheit im Blick auf die Zukunft zu geben? Also Jesus Christus ist alternativlos. Was ist an ihm eigentlich dran? Wie wirkt sich der Glaube an ihm aus? Am Leben der Nachfolger von Jesus entscheidet sich ja Wesentliches. Weil Jesus die Kraft hat, Menschen zu verändern, ist Jesus Christus die starke Führungspersönlichkeit, die die Menschheit braucht. Denn er hat die Macht über alles, auch über die Zukunft. In unserem Psalmwort hier spricht David weiter: Mit Leib und Seele lobe ich den Herrn. Das ist doch ein großer Gott, dem wir angehören dürfen. Im Neuen Testament sehen wir das ja alles viel deutlicher. So kann nur einer sprechen, der etwas erlebt hat. Tief im Herzen beginnt dieses Loben. Und das konnte David, weil er verborgene Sünde bekannte, nun aber Vergebung erfahren hatte. Seine Beziehung zu Gott war klar und rein. Und das ist auch für uns wichtig, dass wir ein ganz klares Leben vor Gott führen. David ist außer sich, wenn er spricht: Preist mit mir diesen großen Herrn. Wer entmutigt ist, soll es hören und sich freuen. Ein Christ, der Jesus konsequent nachfolgt, ist die beste Werbung für seinen Herrn. Ein solches Zeugnis von diesem gnädigen Gott zieht Kreise und Menschen werden hellhörig. Ich komme zurück auf den Angstforscher Winfried Panse, der sagte, die Menschen brauchen jetzt starke Führungspersönlichkeiten, die klare Orientierung vermitteln, sowie Sicherheit und Schutz bieten können. Der Christ weiß und ist davon überzeugt, dass Jesus diese starke Führungspersönlichkeit ist, der absolut keiner das Wasser reichen kann, möchte ich einmal sagen. Für Jesus Christus gibt es keine Alternative. Jesus ist alternativlos. Als Sohn Gottes hat er das Geschehen auf dieser Erde in der Hand und er hat sogar das letzte Wort. Er allein ist in der Lage, uns die Angst von der unsicheren Zukunft zu nehmen und Schutz zu bieten, den wir brauchen. Und diese Geborgenheit und Sicherheit, nach der sich jeder sehnt, erhalte ich nur dann, wenn ich mein Leben in die Hand dieses großen Herrn lege. Und das geht nicht automatisch. Und ich möchte einfach, dass jeder das auch persönlich empfindet, dass er das ganz bewusst tut. Er muss wollen. Gott zwingt uns ja zu nichts. In einem Lied von Gerhard Schnitter, da heißt es über diesen großen Gott: Jesus, dir nach, weil du rufst, dir folgen, weil du bist, der du bist, einzigartig, unvergleichlich, dir will ich folgen, großer Herr. Nur diese Antwort eines jeden von uns wäre, diesem einzigartigen Jesus Christus, den ich jetzt versuchte, etwas aufzuzeigen, gegenüber angemessen, dass wir ihm wirklich von Herzen nachfolgen. Jesus folgen, und zwar in ganzer Konsequenz. Und noch haben wir ja die Möglichkeit dazu. Wollen wir zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dich als den Herrn in unserem Leben erleben dürfen, dass du dich in vielen schon offenbart hast und dass du immer wieder eingreifst, dass wir deine Kraft erfahren haben. Und wenn es auch in Zeiten der Not manchmal schwierig aussah, haben wir dir unser Vertrauen geschenkt und du hast auch Lösungen gegeben. Wir danken dir dafür. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du einem jeden das klar machst, dass wer noch kein Verhältnis zu dir hat, dass er wirklich sagt, also diesen Jesus brauche ich, möchte mich für ihn entscheiden, möchte wirklich mich auf seine Seite stellen und uns als deinen Kindern wieder ganz neu zeigen, es geht um die ganze Nachfolge, nicht nur um Bekehrung, sondern um die Nachfolge in deinen Spuren. Wir sollen dir deinen Fußstapfen nachfolgen. Hilf uns dazu, dass wir das auch praktizieren und dass wir so zu einem Segen werden für viele andere und vor allen Dingen deinem Namen Ehre bereiten in unserem ganzen Umfeld. Wir danken dir dafür. Amen.